Herzlich willkommen zu einer weiteren Show Winning for Life. Und heute ist mein Gast Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker und vielen vielleicht auch bekannt durch seine zahlreichen Buchveröffentlichungen. Irgendwie hat er immer sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun durch seinen Werdegang. Er war auch im Verlagswesen tätig, hatte eine eigene PR-Agentur, alles extrem erfolgreich, 29 Bücher geschrieben und wenn man ChatGPT fragt, wofür er steht, dann heißt es, er ist ein deutscher Historiker und Unternehmer, der sich intensiv mit dem Thema Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Und dieses wollen wir heute auch als Thema nehmen, weil einmal Dr. Zittelmann meinte, dass es die Lösung für viele Probleme ist. Und zum anderen denke ich auch, dass sehr viel Missverständnisse da draußen sind. Oft gibt es Meinungen, aber wenig Fakten, die ausgetauscht werden. Und so wollen wir heute ein bisschen tiefer mal da einsteigen. Worum geht es da eigentlich wirklich? Was bedeutet es? Und wie können wir ein seiner Buchtitel eben auch ist, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wie können wir vielleicht alle unseren Lebensstandard sichern und bessern? Herzlich willkommen, Herr Dr. Zittelmann. Freue mich, dass das klappt. Und fangen wir erstmal so ganz einfach an, wenn Kapitalismus eben ja oft das Wort ist. Was ist es eigentlich in Ihrem, nach Ihrer Erfahrung oder Ihrer Meinung wirklich? Was ist eigentlich Kapitalismus?
Ja, Kapitalismus ist, wenn Unternehmer, letztlich sind es aber Konsumenten, entscheiden, was produziert wird. Ja, das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich will das mal an einem Gegenbeispiel verdeutlichen und untermauern. Im Kapitalismus ist es so, dass ein Unternehmer wie zum Beispiel VW, Mercedes, ja, BMW oder jemand wie Jeff Bezos mit Amazon entscheidet, was er produziert. Und am Schluss sind es natürlich die Konsumenten, weil Kapitalismus ist Demokratie in der Wirtschaft. Die Konsumenten stimmen jeden Tag ab. Daumen hoch. Wenn ich zum Beispiel was kaufe bei Amazon, macht man Jeff Bezos reicher. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also das ist das eine Modell. Dann gibt es aber ein Gegenmodell von Leuten, die glauben, dass der Staat oder Staatsbeamte letztlich klüger sind als Millionen von Unternehmern und Konsumenten. Das heißt, ein zum Wirtschaftsminister gewordener Kinderbuchautor sagt dir, welche Heizung du einbauen sollst. Und eine in Deutschland als Verteidigungsministerin grandios gescheiterte Frau von der Leyen sagt Mercedes und BMW, welche Art von Autos sie produzieren dürfen und welche nicht. Natürlich ein bisschen vereinfacht. Das geht alles dann auch durch die Parlamente, die das bestimmen. Aber im Kern geht es darum, glaubst du, dass Politiker und Beamte am Schluss die Klügsten sind und deswegen auch bestimmen sollten, was und wie viel produziert wird? Oder glaubst du, dass die Konsumenten am klügsten sind? Das heißt natürlich nicht, dass alle Entscheidungen von den Konsumenten immer vernünftig sind. Wir entgegnen da manche Leute, ja, aber der Kapitalismus, da werden ja viele Sachen produziert, die man gar nicht braucht. Und dann frage ich mal, wer ist denn Mann? Ja, du brauchst sie nicht. Ich brauche sie vielleicht auch nicht. Ja, ich bin zum Beispiel Vegetarier, ich brauche also kein Fleisch. Ich esse auch keine Süßigkeiten, ich brauche keine Schokolade, ich rauche nicht, ich brauche keine Zigaretten. Ja, aber ich kann nicht meine eigenen Bedürfnisse zum Maßstab machen. Ich brauche dafür ganz viele Bücher, weil ich ein paar tausend Bücher habe. Jetzt gibt es Leute, die lesen gar keine Bücher, aber essen dafür gerne Fleisch zum Beispiel. Ja? Die brauchen wieder was anderes. Und das ist so die Philosophie des Kapitalismus. Es ist keiner, der ganz oben allwissend weiß, was ist jetzt wichtig, was brauchst du und was nicht, und dann das irgendwo festlegt, sondern das sind ganz viele Millionen Menschen, wo jeder seine eigenen Bedürfnisse und Prioritäten hat, und wer diese Bedürfnisse und Prioritäten erfüllt, der Unternehmer, der verdient eine Menge Geld, und wer nicht, nicht. Das ist für mich Kapitalismus.
Nun kann man ja, denke ich, viel Geld auch verdienen, wenn man die Menschen manipuliert, das Framing und ja wirklich eben auch das Gehirn so zu beeinflussen wie mit Werbung etc., mit der Psychologie. Wenn ich jetzt vom Wording her übersetze, so geht es eigentlich bei Ihnen weniger um die Konsumenten, sondern wie manche auch sagen, um den Prosumenten, der also doch auch ein gewisses Verständnis hat und nicht alles mit sich machen lässt.
Naja, das ist ja die Meinung, die habe ich auch schon oft gehört. Ja, die Leute sind ja alle manipuliert durch die Werbung. Dazu nochmal zwei Dinge. Erstens glaube ich, dass der Einfluss von Werbung massiv unterschätzt wird. Das heißt nicht überschätzt wird. Das heißt nicht, dass Werbung keinen Einfluss hat, aber es gibt viele Studien, auch neuere Studien, die zeigen also, dass Werbung lange nicht so einflussreich ist, wie sich die Unternehmen, die eine Menge Geld dafür bezahlen, oft erhoffen. Das andere ist, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist natürlich, da versuchen auch Unternehmen, Menschen dazu zu überreden, sagen wir es mal so, zum Beispiel mit Werbung, mit Marketing, Dinge zu kaufen. Ja? Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass da nicht oben einer ist, der dich überredet, sondern der dich zu irgendetwas zwingt. Ja, der zum Beispiel sagt, du musst jetzt diese Art von Heizung einbauen bei dir zu Hause. Ja, und das ist halt der Unterschied, ob man sagt, am Schluss überlassen wir die Entscheidung den Konsumenten, die treffen manchmal Entscheidungen, wo sie und ich sagen würden, ist das aber blöd, hätte ich nie so gemacht. Ja, und manchmal Entscheidungen, wo man sagt, gut. Aber das ist wie mit dem, wie bei, ich nehme das Beispiel von Musik. Ja, da gibt es dann viele so überintellektuelle Schlaumeier, die sagen dann, ja, aber so Schlagermusik oder wo ich jung war, sowas wie Modern Talking, also das geht gar nicht. Ich höre atonale Musik oder Free Jazz oder was weiß ich. Und ja, ist ja okay, wenn du das machst, ja. Aber mir zum Beispiel gefällt kein Free Jazz und atonale Musik, ja. Und es gibt halt vielen Leuten, denen gefällt Roland Kaiser gut, ja. Warum soll jetzt der Staat oder irgendwie jemanden denn vorschreiben, was für eine Art von Musik gut ist und nicht. Wer will das beurteilen? Ja? Es gibt viele Sachen, wo ich sage, die brauche ich absolut nicht. Das ist totaler Blödsinn. Aber das ist halt der Unterschied, ob ich etwas gut finde oder ob ich der Meinung bin, der Staat soll das verbieten oder vorschreiben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich muss mal ein Beispiel sagen. Ich zum Beispiel habe in meiner Jugend zwar, wo ich 18, 19 war, zeitlang Haschisch geraucht, auch sehr viel, nehme aber seit über einem halben Jahrhundert jetzt keine Drogen mehr irgendwelcher Art. Ja? Seit über 40 Jahren keine Drogen irgendwelcher Art. Trotzdem bin ich dafür, dass man zum Beispiel Cannabis legalisiert, ja? Weil ich sage, nur weil ich es für mich entschieden habe, das nicht zu nehmen, oder ich trinke auch seit ich Mitte 20 bin, kein Alkohol mehr, kein Tropfen, ja. Aber ich gönne jedem, Alkohol zu trinken. Natürlich gibt es Leute, die damit nicht umgehen können, ja. Das war bei mir so, deswegen habe ich es aufgehört. Aber jetzt, wenn der Staat praktisch dich bevormunden soll und sagen soll, was du machst oder nicht, es funktioniert auch am Ende nicht. Wenn man mal bei dem Alkohol bleibt, man hat es ja versucht, ja. Man hat ja in den USA, damals gab es die Zeit der Prohibition, wo Alkohol verboten war. Das Einzige, was man damit bewirkt hat, nicht mehr, dass die Menschen nicht trinken, sondern dass so Gestalten wie Al Capone reich geworden sind und die Mafia, da hat sich leider der Markt auf eine andere Weise, aber auf eine sehr unschöne Weise durchgesetzt, nämlich mit Kriminalität. Und heute ist doch auch so, seit Jahrzehnten wird dieser Kampf gegen Drogen geführt und der Staat hat ihn nicht gewonnen und wird ihn auch nicht gewinnen, sondern im Gegenteil, da wären viele Ressourcen, die man brauchen könnte bei der Polizei für viel bessere Zwecke brauchen könnte, die werden da hin abgezogen. Ja? Also deswegen, es geht nicht darum, es geht einfach darum, es gibt gewisse Grenzen. Ich bin jetzt nicht dafür, alles zu erlauben. Beispiel mal Kinderpornografie. Ja? Da gibt es sicherlich auch Leute, die das gut finden, aber da bin ich schon dafür, dass das verboten wird, weil da ja auch Menschen konkret geschädigt werden, ja. Und zwar nicht die es kaufen primär, sondern die dann da zur Produktion dieser Kinderpornografie missbraucht werden. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man sagt, ja, es gibt so alles, was man übertreibt in bestimmte Richtungen, wird dann auch irgendwie absurd, ja. Aber bei uns sehe ich nicht die Tendenz, dass das zu wenig vorgeschrieben wird, sondern zu viel. Gibt mein Beispiel Bauen, ja. Es gibt in Deutschland insgesamt circa 25.000 Bauvorschriften. Ich stelle mal die These auf, wenn es nur 100 gäbe, dann glaube ich auch nicht, dass die Häuser jetzt reihenweise zusammenbrechen würden und dass nur noch Schrott produziert würde. Ich glaube einfach da auch an den Markt, Unternehmen, die solche Häuser mit dem schlechten Qualität und Standard bauen, die würden früher oder später vom Markt verschwinden, weil sich das gerade im Internetzeitalter sehr viel rumsprechen würde. Und jetzt 25.000 Bauvorschriften, die haben halt auch Konsequenzen, dass das alles unglaublich lahm wird, unglaublich langsam wird. Ja? Also Beispiel, wenn man ein Grundstück kauft, da braucht man einen sogenannten B-Plan. Ja? Und um diesen B-Plan aufzustellen, braucht es, ich kann es hier von Berlin sagen, oft länger als 10 Jahre. Das heißt, du kaufst
Also,
ein Grundstück,
Deutschland ist da sehr speziell,
bis
ja.
das Haus gebaut ist, dauert es vielleicht 12 Jahre. Davon sind 2 Jahre Bauzeit und 10 Jahre Behördenkrieg. Und das ist das Gegenteil von Kapitalismus. Und ich sage vielleicht noch mal ein Argument. Man kann sich natürlich viele Systeme ausdenken, von denen man sagt, das funktioniert besser. Aber dann musst du doch auch mal in der Praxis beweisen, dass es auch wirklich besser funktioniert. Und jetzt hat man in den letzten 100 Jahren ungefähr 2 Dutzend sozialistische Experimente durchgeführt. In Russland anders als in Nordkorea, in Kuba anders als in der DDR, in Rumänien anders als in Venezuela. Aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie haben nirgendwo das Leben der Menschen verbessert und haben nirgendwo funktioniert. Und da muss ich doch auch mal nach 100 Jahren sagen, also Lessons learned, es funktioniert einfach nicht. Der Kapitalismus ist das bessere System. Das ist meine Überzeugung.
Aber da sind natürlich jetzt noch so ein paar andere Fragen mit drin. Einmal gibt es natürlich die Grenze, ob es nun die Pornografie ist oder immer nur Verkehrsregelungen. Es ist ja ganz gut für ein Zusammenleben, dass es auch eine Ordnung gibt, die von oben in Anführungsstrichen gemacht werden muss. Wir sehen aber auch, wenn wir jetzt nach Amerika schauen, da gibt es 75 Millionen Menschen, die mit Essensmarken leben, in Deutschland 5 Millionen Kinder, die in Armut oder an der Armutsgrenze leben. Ist dann nicht das nicht nur eine Frage, die wir ja auch diskutieren, jetzt mit China-Modell ist besser als Demokratie, eine Frage der Kompetenz derjenigen, also ich sprach Kinderbuchautor an, etc. Oder wenn Berliner Flughafen nimmt, wo die Politik sich eingemischt hat, wie lange das dann dauert. Wo haben wir wirklich dann überhaupt kompetente Leute? Oder wir merken jetzt ja auch bei VW, dass also auch Unternehmer oder gibt es überhaupt noch echte Unternehmer, nicht? Auf der Arbeitgeberseite sind ja auch viele Angestellte. Das ist von der Intention her nicht immer so ist, dass es wirklich einen sauberen Kapitalismus, eine saubere Kompetenzregelung gibt.
Ich meine, Kapitalismus gibt es sowieso nirgendwo auf der Welt in der reinen Form. Es gibt Länder, die sind mehr kapitalistisch und weniger. Da gibt es auch ein Ranking der Heritage Foundation. Das kann ich empfehlen, kann man mal googeln. Index of Economic Freedom, das sind ungefähr 500 Seiten. Die sind kostenlos. Da wird jedes einzelne Land danach bewertet, gerankt, wie kapitalistisch ist es. Oder wie wirtschaftlich frei heißt es da, Index of Economic Freedom. Da stehen an der Spitze Länder wie Singapur oder die Schweiz oder Taiwan oder auch Luxemburg. Das sind so Beispiele von Ländern, die ziemlich weit oben stehen. Auch Schweden steht ziemlich weit oben. Und dann gibt es unten Länder wie Nordkorea, Venezuela, Kuba oder eine Menge afrikanische Länder, die wirtschaftlich unfrei sind. Und dann muss man sich schon mal die Frage stellen, von wo nach wo fliehen denn die Menschen? Also ich habe jetzt noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ich fliehe jetzt von Südkorea nach Nordkorea, weil da ist das Leben doch so viel besser. Es war auch so, dass, warum ist die Mauer gebaut worden damals? Weil vor dem Mauerbau 2,8 Millionen Menschen von Ostdeutschland nach Westdeutschland geflohen sind. Und wenn man jetzt mal Venezuela anschaut, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil es das jüngste, letzte sozialistische Experiment war. Venezuela war 1970 noch eins der 20 reichsten Länder der Welt, das reichste Land Südamerikas. Dann haben die angefangen mit immer mehr Staatseinmischung, Regulierung, besonders Arbeitsmarktregulierung. Es hat sich verschlechtert. Und dann haben Ende der 90er Jahre die Menschen Venezuela eine fatale Entscheidung getroffen und es noch schlimmer gemacht, indem sie Hugo Chavez gewählt haben. Damals waren die Intellektuellen überall auf der Welt begeistert. Sarah Wagenknecht hat ihn 15 Jahre lang verehrt, hat sogar ein eigenes Buch herausgegeben, El Comandante, wo Hugo Chavez gefeiert wurde. Intellektuelle überall auf der Welt haben ihn als Vorbild dargestellt. Jetzt kann man mal gucken, was ist das Ergebnis von diesem sozialistischen Experiment? Erstmal stieg der Anfang war gar nicht schlecht, weil die hatten Glück, dass die Ölpreise sich verzehnfacht hatten in kurzer Zeit. Dann haben sie sich wieder normalisiert. Dann ging es los mit dem ganzen Verstaatlichung und so weiter. Dann war irgendwann die Inflation bei 1 Million% im Jahr. 1 Million%. So, und später dann ist es so, heute leben 80% der Menschen in Venezuela in Armut.
Aber ist das
80%.
wirklich nur eine Frage des Systems, sondern wir wissen ja auch, dass nun gerade diese Form der Autokratie im Prinzip ja auch immer ein Diebstahl am Volk ist.
Aber natürlich,
Ist das
Sozialismus ist
nicht
immer
vielmehr
Diebstahl.
eine Frage der menschlichen Qualitäten?
Ja, das ist immer ein Diebstahl am Volk, natürlich, ganz klar. Sozialismus ist Diebstahl am Volk. Und ich will nur noch eine Zahl ergänzen. Inzwischen ist ein Drittel der Menschen aus Venezuela geflohen. Das sind 8 Millionen Menschen, die sind geflohen vor diesem System. Natürlich ist es ein voll korruptes System, aber das war ja auch typisch für die ganzen osteuropäischen Länder oder für die Sowjetunion damals. Das ist ja nicht so, dass alle gleich waren, wie das behauptet wurde. Da gab es natürlich auch Eliten. Und wenn du da was wolltest oder zu Geld kommen wolltest, ging es letztlich nur auf dem Weg von Korruption und die Leute beklauen. Ja? Und das ist schon der Unterschied zum Kapitalismus. Ich sage mal ein Beispiel aus Deutschland jetzt wieder, um hier zurückzukommen. Die reichsten Menschen in Deutschland waren viele Jahre die beiden Albrecht-Brüder, also die Aldi gegründet haben. Und wie sind die reich geworden? Die hatten einfach eine tolle Idee mit ihrem Discounter, eine überschaubare Anzahl von Waren, die auch am Anfang gar nicht so liebevoll präsentiert waren, aufgestapelt in irgendwo Regalen, aber zu einem sensationell günstigen Preis anzubieten. Und damit hatten die Erfolg. Und das heißt, wer hat jetzt davon profitiert? Die Leute, die dann gerade mit dem kleinen Geldbeutel, die auf einmal billiger einkaufen konnten als bisher. Und der Schwarz hatte was Ähnliches gemacht von Lidl, der ist heute der reichste Deutsche. Das ist dasselbe Prinzip. Oder in den USA war das Sam Walton mit Walmart. Alle das gleiche Prinzip. Du wirst dann reich, wenn du Nutzen stiftest für viele. Und in dem Fall waren es gerade oft die Leute mit dem kleinen Portemonnaie, denen Nutzen gestiftet wurde. Und das ist was ganz anderes, ein Weg, reich zu werden, als den jetzt heute in Venezuela, wo irgendwelche korrupten Leute an der Spitze wie Maduro und die Militärs mit Drogenhandel und mit Korruption und so weiter sich die Taschen voll machen. Also das ist im Prinzip, was ich unter Kapitalismus verstehe. Versuche als Unternehmer, die Bedürfnisse von vielen Menschen zu befriedigen, indem du zum Beispiel Dinge billiger machst oder besser machst oder auch was Neues erfindest. Ein anderes Beispiel, die beiden Gründer von WhatsApp, die sind heute 19 Milliarden Dollar schwer zusammen. 19 Milliarden Dollar beide zusammen. So, haben die irgendjemandem geschadet durch ihren Reichtum was weggenommen? Nein. Heute können, ich glaube, 2 Milliarden Menschen oder so auf der Welt WhatsApp benutzen, kostenlos telefonieren. Gut, geschadet hat es den Telefongesellschaften mit überteuerten Tarifen, ja, aber da habe ich jetzt nichts dagegen. Das ist auch wieder, die haben viel, ein Bedürfnis von vielen Menschen befriedigt. Ja. Keiner wird gezwungen, WhatsApp zu benutzen. Gibt sogar Leute in meinem Bekanntenkreis, die sagen, will ich nicht aus irgendeinem Grund, aber du entscheidest, ich benutze WhatsApp. Du kannst auch normal telefonieren. Manchmal rufe ich auch normal an, weil ich sage, die Verbindung, die ist mir zu schlecht hier auf WhatsApp. Das ist jeden Tag die eigene Entscheidung. Und ich will damit sagen, die sind reich geworden, ja, aber wodurch, dass sie Nutzen für viele andere Geschäfte oder Amazon zum Beispiel. Ich finde Amazon toll. Manche mögen sich sagen, ja, aber der schöne Buchladen, der bei mir um die Ecke war, den gibt es jetzt nicht mehr. Ja, traurig für den Buchhändler, aber wenn ich die Auswahl habe, ich gehe in den Buchladen, der, ich weiß nicht wie viel, 5000 Bücher oder so vielleicht vorrätig hat, die anderen kann er bestellen, aber zum Beispiel in traditionellen Buchhandlungen konnte ich keine gebrauchten, nicht mehr lieferbaren Bücher bestellen oder auch war schwerer, Bücher aus dem Ausland zu bestellen. Heute kann ich kaufe also permanent sehr viele Bücher. Manchmal sind es Bücher, die sind schon ein bisschen älter, die konnte man früher, musste man kompliziert. Ich kenne das auch, diese Broschüren aus dem Antiquariat durchblättern, und zwar nicht aus einem, sondern aus 20 Antiquariaten und oder da stöbern gehen, hoffen, finde ich das Buch dann auch im Antiquariat. Heute drücke ich auf Amazon und gucke, das Buch, ja, ist vergriffen, aber hier gibt es noch fünf gebrauchte Exemplare. Mir ist es wichtig, ich kann das Buch bestellen. Ja, und das ist zum Beispiel auch sowas. Der Jeff Bezos gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Und wodurch? Weil er mit Amazon einfach eine gute Idee hatte. Ja, und das ist auch so, auch die Kapitalismuskritiker im Prinzip, die benutzen ja alle diese Produkte. Die fahren mit dem Uber zum Starbucks-Café, setzen sich dahin und schreiben dann auf ihrem iPhone ihre kapitalistisch-kritischen Posts, die sie dann hinterher, was weiß ich, auf Instagram veröffentlichen oder so. Ja? Also die größten Kapitalismuskritiker nutzen ja auch alle diese Produkte.
Ja gut, das ist, glaube ich, etwas, aber da kommen wir da auch noch an einen anderen Punkt dran, wie entweder ist das jetzt auch eine Form von Täuschung, die der entsprechende Schreiber da macht, oder eben auch ein persönlicher Irrtum. Also wir haben ja auch Friedensdemonstrationen in den Städten, die nur deshalb möglich sind, weil irgendwo an Landesgrenzen jemand mit einer Maschinenpistole steht, um die entsprechend zu beschützen, dass sie es überhaupt machen können. Ich glaube, da kommen wir eben auch immer wieder an den Punkt, haben wir überhaupt auch in unserem Bildungssystem genügend Denke drin? Lernen wir denken oder werden wir einfach eben ja im Prinzip nur geformt, um für ein System, früher sagten wir Facharbeiter oder Fließbandarbeiter, eben zu funktionieren? Und haben wir die innere Kraft als Unternehmen oder Unternehmer zu sagen, ich löse ein Problem und wenn ich das Problem gelöst habe, kann ich auch mein Unternehmen auflösen und widme mich dem nächsten Problem. Oder wie muss ich die Leute im Anführungsstrichen krank halten, damit ich immer wieder weiter was verkaufen kann?
Also gerade weil Sie das Bildungssystem ansprechen, ja, da ist ganz vieles im Argen. Auch wenn man mal guckt im internationalen Vergleich, wenn man diese PISA-Tests sich anguckt, ja, ich war also in Korea oft, da gibt nicht nur der Staat sehr viel mehr für Bildung aus, sondern auch privat die Leute, die geben unglaublich viel für Bildung aus und deswegen schneiden die auch da wesentlich besser ab in den Tests als wir in Deutschland. Und ich habe da aber auch noch eine konkrete Idee. Also was ich zum Beispiel schlecht finde, die Wirtschaft, die hat so eine wichtige Bedeutung heute in unserem Leben. Ja? Nichts gegen Lernen von Gedichten und irgendwo, was weiß ich, klassische Bildung habe ich gar nichts dagegen. Aber bitte auch die Wirtschaft nicht vergessen. Da wird manchmal gesagt, ja, da müsste mehr Wirtschaft in der Schule unterrichtet werden. Aber wer soll es machen? Der Lehrer? Also da halte ich nichts davon. Der Lehrer ist doch der Allerschlechteste dafür. Der
Ja.
ist in die Schule gegangen, dann ein paar Jahre auf die Uni und dann ist er wieder zurück in die Schule. Sonst hat er von der Welt
Oder in die Politik, genau.
nicht so viel gesehen. Ja? Und ich hätte eine andere Idee, dass man die Schulen anbieten. Jede Woche kommt ein Unternehmer und berichtet aus seinem Leben. Von der Freude und den Problemen des Unternehmens. Ich kenne viele Unternehmer, ich gehöre dazu, ich würde sofort machen, die berichten, wie haben sie die Firma gegründet, was war das für eine Aufregung, was waren ihre tollsten Erlebnisse, was waren ihre größten Rückschläge, wie hat der Staat ihnen die Bürokratie immer das Leben schwer gemacht. Also ich habe gerade so einen Vortrag gehört von dem, den ich auch persönlich kenne, von dem Gründer von Whole Foods in den USA. Und der sagt, es war Fun, so lang, bis dann der Staat und die Bürokratie kam. Da war es dann kein Fun mehr. Ja, und John McKay heißt der. Also das würde ich gerne hören. Das können große Unternehmer sein, das können auch ganz kleine sein. Hab zum Beispiel, ich kenne selbst viele sehr erfolgreiche Unternehmer, zum Beispiel den Rossmann, der hat mit einer Drogerie angefangen, der hat jetzt, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Drogerien und Privatvermögen von 5 Milliarden Dollar knapp. Oder den Theo Müller kenne ich gut, der ist mit seiner Milch und dicke Milch und Joghurt erfolgreich geworden. Oder den Hans-Peter Wild, den ich kenne von Capri-Sonne. Ja, da kann man auch streiten, sagen, Capri-Sonne braucht man, das ist es gesund. Ja, als Kind, ich habe es halt gerne gemocht, ja. Und es zwingt dich auch niemand beim Rossmann einzukaufen. Du kannst doch woanders einkaufen, aber der hat sich halt durchgesetzt, wo der sein Unternehmen gegründet hat. Da gab es 15 solche Ketten ungefähr. Jetzt gibt es noch drei, weil er einfach, der ist ein guter Menschenkenner, ja. Der hat einfach besser die Bedürfnisse von Menschen, von Konsumenten erkannt als andere. Und dadurch ist er reich geworden am Schluss.
Also ist immer im Prinzip ja eine einfache Rechnung, wenn man für eine Milliarde Menschen ein Problem löst und daran einen Euro verdient, dann hat man automatisch schon eine Milliarde
Ja,
im
genau. Gut
Verdient.
erklärt.
Ja,
Muss ich mir merken. Gut und einfach
aber
erklärt. Ja.
ich habe jetzt gerade jüngst auch angefangen, eben mehr vom Billionaire Spirit zu sprechen, weil ich habe früher mal ein Buch geschrieben, Millionaire Spirit. Und das ist ja. Wir haben ja in der Regierung Menschen, die oft eben auch nicht im Leben gestanden haben, ja nicht nur die Lehrer. Also man jokt ja auch in Deutschland, das Parlament ist mal voller, mal leerer, aber voller Lehrer, ne?
Das ist immer voller Lehrer, genau. Ja.
Und das ist ja natürlich auch eine Qualitätsfrage. Und eben gerade auch bei dem Gedanken, wo ich sage, schauen wir mal, wer flieht wohin, dann können wir natürlich sehen, dass viele jetzt nach Deutschland fliehen. Weil wir vermuten, dass es da eben sehr viel Sozialgeld gibt. Aber es fliehen scheinbar ja auch sehr viele aus Deutschland, die besser ausgebildet sind, Unternehmer, also auch gerade mit Bürokratie. Ne? Red Bull wollte ja in Deutschland starten, aber das war zu kompliziert. Dann musste er quasi nach Österreich gehen. Also ich kenne viele, die ja auch nach Amerika gegangen sind, um schneller eben überhaupt ihr Business bauen zu können.
Ja, also das ist ja das Traurige. Wir haben eine der höchsten Auswanderungsquoten in der OECD und 75% sind Leute mit dem Hochschulabschluss, die auswandern. Ja,
Ja.
das ist tragisch. Ja, und auf der anderen Seite, die reinkommen. Ich habe überhaupt nichts gegen Zuwanderung an sich. Wenn jetzt Leute kämen, die mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten unseren Arbeitsmarkt bereichern, zum Beispiel Asiaten, die oft sogar viel fleißiger sind als Deutsche. Ich kenne jetzt auch niemanden, der was zum Beispiel gegen Vietnamesen oder so einzuwenden hat. Im Gegenteil, die hier sehr fleißig sind und auch in der Kriminalität und so überhaupt nicht auffallen. Aber leider haben wir halt ein System, das Leute anzieht, nicht primär die arbeiten wollen. Es ist halt wesentlich einfacher, wenn du an der Grenze kommst und sagst Asyl, da bist du erstmal drin und kannst auch ein paar Jahre drin bleiben und kriegst dann Sozialleistungen, die sicherlich jetzt im Vergleich zu dem, was wir als Lebensstandard haben, gering sind, aber im Vergleich zu dem aus den Ländern, wo sie es kommen, wie im Paradies sind, dann machst du dazu noch ein bisschen Schwarzarbeit und hast dann einen extrem viel höheren Lebensstandard, als du hattest, wo du zu Hause warst und auch als viele andere Menschen. Oder du willst hier legal reinkommen und eine Arbeit nachgehen und dann brauchst du die Zeugnisse und der Abschluss ist nicht anerkannt und das dauert dann 3 Jahre, bis dieses Zeugnis da und daher anerkannt wird. Also ich habe gerade neulich so eine Frau kennengelernt, die ist Hautärztin in Russland gewesen, ja, und die wird hier gerne arbeiten, ja. Sie macht es auch, aber illegal tut sie ihren Freunden irgendwelche Botox-Sachen geben, weil ihr fehlen halt die hier anerkannten Abschlüsse und Zertifikate. Deswegen lebt sie formal von staatlichen Leistungen, aber macht nebenbei, tut sie dann ihre Freunde mit Botox-Spritzen und sonstige Sachen behandeln. Ja, das ist doch absurd. Die würde sicherlich viel lieber legal hier arbeiten, wenn man es nicht so schwierig macht, Abschlüsse anzuerkennen. Also das ist natürlich tragisch, dass wir jetzt es Leuten, die hier arbeiten wollen, ich meine, das in vieler Weise schwer machen. Erstmal haben wir die eine höchsten Steuer- und Abgabenbelastung der Welt. Ja, ich habe eine andere gute Bekannte, die ist in Hongkong. Die sagt, sie würde eigentlich auch ganz gerne hier in Deutschland leben, aber sie sagt, da zahlt sie irgendwo 15% Steuern oder so und sagt, hier muss ja die Hälfte an Steuern und Sozialabgaben abgeben und so viel mehr, dass das am Schluss rauskommt, verdiene ich ja auch nicht. Also ist die jetzt in Hongkong und kommt nicht nach Deutschland, ja?
Ja,
Und
und das eine ist ja die Höhe der Steuern, das andere ist, wenn wir uns dann die Straßen, die Brücken und alles Mögliche und die Schulen anschauen, dann fragen wir uns, wo die Gelder bleiben.
ja, das ist ja noch das, dann wird ja immer begründet, ja, der Staat, der braucht es ja, weil für die Schulen, für die Straßen, für die Krankenhäuser, aber genau da liegt es ja im Argen. Die Brücken, die brechen zusammen. Wir haben ja neulich erst wieder ein Beispiel gehabt, Tausende sind Brücken gefährdet, ja. Die Schulen, wenn man das sieht, in was für einem Zustand sind die in Wahrheit. Die Bundeswehr könnte Deutschland gerade mal 3 Tage verteidigen. Und die Polizei ist so, dass die organisierten Kriminellen sich kaputt lachen, weil sie selbst viel besser ausgestattet sind als die Polizisten, die man im Stich lässt. Dafür ist aber viel Geld da. Für was weiß ich, das habe ich gerade gestern gelesen, ein lustiges Beispiel. Die Mobilitätsbeauftragte der Grünen in Kiel, die dann, weil sie sonst nichts anderes zu tun haben, immer neue kreative Ideen produzieren. Ihre Forderung war jetzt, dass wenn man so aus einer Garage fährt, rückwärts ausparken verboten werden. Es sollte so, ja. So, mit so einem Scheiß beschäftigen die sich. Oder irgendwelche Genderforscher, habe ich eine hart aber fair gesehen, die hat gesagt, ja, wir entwickeln uns, beschäftigen uns hier mit der Entwicklung von neuer Sprache. Warum soll man Journalist sagen? Warum kann man nicht sagen, für die Frauen irgendwie Journalistin und für den Mann Journalistisch? Und das ist eine Idee, mit der wir uns jetzt befasst haben, ja. Also das heißt, die befasst sich dann mit irgendwelchem absolutem Scheiß. Oder zum Beispiel hier in Berlin gibt es so eine Stelle, die ist für, die wird vom Senat bezuschusst, Antidiskriminierung. Und die haben neulich so einem Abend, ich glaube, es war ein vietnamesischer, asiatischem Imbissanbieter, der angeboten hat, exotische Speisen, haben die eine Abmahnung geschrieben, ja, exotisch, das würde Menschen ausgrenzen und diskriminieren und fremd machen oder was weiß ich. Ja? So, das heißt, die Leute, die für nichts in der Wirtschaft zu gebrauchen sind, weil sie halt auch nichts können und keine Bedürfnisse für Menschen befriedigen können, die leben dann alle auf Staatskosten, kostet natürlich unglaublich viel Geld, auch ideologische Projekte, wie zum Beispiel sogenannte Energie- und Mobilitätswende, die ja gar nicht so geführt hat, dass Deutschland jetzt besonders klimafreundlich ist. Zum Beispiel Frankreich, die nur einen Bruchteil ausgeben dafür, sind viel klimafreundlicher. Warum? Weil die 70% aus Atomkraftwerken beziehen. Wir stellen die Atomkraftwerke alle ab, weil die Regierung denkt, sie ist besonders schlau. Und dann werden Abermilliarden ausgegeben, aber noch nicht mal das Ergebnis ist gut. Und dann wird aber immer gesagt, ja, wir brauchen noch mehr Steuern oder wollen noch mehr Schulden machen, wir wollen dir noch mehr aus der Tasche ziehen. Und die schönen Sprüche, wir brauchen es, um Straßen zu bauen und so. Nee, es geht hauptsächlich Milliarden Ausgaben, zum Beispiel für diese wahnwitzige Migrationspolitik, für die Verkehrswende, für die Energiewende, für irgendwelche Genderforscher, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter. Also ich hätte so viele Ideen. Die Politiker, die schwitzen dann, oh, wie schwer, da kann man da irgendwo noch eine Milliarde einsparen am Haushalt. Das ist ja, müssen wir jetzt monatelang drum ringen und diskutieren. Also, wenn man mich mal lassen würde, dann würde ich einen großen roten Stift nehmen und dann wird zack, 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 eins nach dem anderen weggestrichen, damit der
Ja, das
Staat
ist ja
das Geld hat für die Sachen, wo er es wirklich braucht. Ja?
theoretisch ganz einfach. Also ich habe irgendwann mal für mich eine Formulierung irgendwo aufgeschnappt, dem Kapitalismus ist, wer etwas bestellt, muss auch die Rechnung bezahlen. Und wenn wir den Unternehmer Wolfgang Grupp nehmen, der sagt, ich hafte persönlich dafür und wir könnten Deutschland schnell wieder auf Vordermann bringen, wenn wenn alle Verantwortlichen auch persönlich haften würden. Und das ist ja in der Politik eben leider nicht der Fall, dass irgendjemand für irgendwas in dem Sinne ja gerade stehen muss. Ganz im Gegenteil, kriegt höchstens eine höhere Pension, sie dürfen ihre Gehälter selber bestimmen. Und Bürokratie hat eigentlich immer nur Interesse am Prozess und nicht am Ergebnis.
Ja, Sie sehen es ja, ich habe ja von die Ursula von der Leyen genannt, die hatte erst praktisch in dramatischer Weise zusammen mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bundeswehr runtergewirtschaftet, hat sich mit absolutem Scheißdreck beschäftigt, Modenschauen für neue Umstandsmode für schwangere Soldatinnen oder irgendwelche Diversity-Kurse in der Bundeswehr und so einen absoluten Mist, währenddessen die Waffensysteme verrottet sind, hat jede Menge Skandale gehabt, Untersuchungsausschuss, gelöschte SMS und das Ergebnis, dass sie noch nach oben befördert wurde und wurde dann zur EU-Kommissionspräsidentin gemacht und richtet jetzt da den Unfug an mit zum Beispiel Lieferkettengesetz, wo jetzt jede größere Firma bis ins Detail überall auf der Welt nachweisen soll, welche sozialen und Umwelt, Nachhaltigkeit, Standards da eingehalten werden, führt in der Wahrheit zu gar nichts, außer einem Riesenhaufen von Papier und Bürokratie. Ja, und das ist so das Problem, auch in Europa besonders stark, dass wir erstmal alles regulieren und Vorschriften machen, während vielleicht anderswo in der Welt schon an Themen gearbeitet wird. Also ich sage mal Beispiel künstliche Intelligenz. Ja, da sind die Amerikaner, die Asiaten weit vor. Wir sind auch vorne in Europa, aber nur mit den Vorschriften, weil wir sagen erstmal, wie kann man alles regulieren oder Raumfahrt. Geben wir mal ein Beispiel. Allein die private Firma von Elon Musk, SpaceX, hat in diesem Jahr schon 100 Raketenstarts vorgelegt. In Europa haben wir drei Raketenstarts vorgelegt. In ganz Europa. Drei Raketenstarts, wenn Elon Musk nur als eine private Firma 100 vorgelegt hat. Ja, aber wir schreiben jetzt erstmal in Deutschland, Habeck hat gerade Ecksteine vorgelegt für Weltraumgesetz und überlegen, was kann man wie kann man das alles nachhaltig machen und so weiter. Und das ist so ein bisschen die Einstellung, wir regulieren erstmal und machen viele Vorschriften auf Papier und woanders gibt es auch zu viele Vorschriften. Es ist nicht so, dass in den USA jetzt da ist auch vieles im Argen, aber
Elon
da gibt es halt auch.
Musk hat auch nette Storys drauf, ne, was er mit seinen Raketen nachweisen
Und
musste.
unglaublich, das habe ich jetzt gerade neulich so eine, ja, da hat er das erzählt, so eine Geschichte, bevor er da den fünften Testflug gehabt hat vom Starship, da musste er, dann haben die Behörden verlangt von ihm Nachweis, dass nicht die Haie da gestört
Genau,
werden,
ja.
wenn die Rakete da ins Meer stürzt. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es viele Haie, also sagt mir, wo die sein sollen. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben da Angaben, den glauben wir zwar auch nicht so, aber verwendet die immer, und dann hat er irgendwo das ganze Hai-Studio dann dargestellt und dachte, da wäre es in Ordnung. Dann haben sie gesagt, ja, aber was ist jetzt mit den
Ja.
Walen, ja? Wo es aber da so gut wie gar keine Wale gibt. Ja? Und dann musste er eine Walstudie, dann haben sie gesagt, ja, aber was ist, wenn die Rakete unter Wasser explodiert und dann kriegt der Wal einen Gehörschaden. Und da sagt er, also das wäre ja, wenn man jetzt auf der Rakete ein U-Boot machen könnte und so weiter, das wäre ja sensationell. Also da musste der ewig lang, ich habe gerade ein ganzes Buch drüber gelesen, diese ganzen Regulierungen. Das ist nicht so, wenn ich jetzt hier Europa und Deutschland kritisiere, dass es in den USA nicht gäbe. Da gibt es auch viel zu viel. Und das sage ich, das ist eigentlich überall auf der Welt, wo ich hinschaue. Ich bin nicht gegen staatliche Vorgabe, ich bin nicht gegen alle Regulierungen, aber ich war jetzt in den letzten 2 Jahren in 30 Ländern auf der Welt. Ich war in keinem einzigen Land, wo ich jetzt den Eindruck gehabt hätte, da gibt es zu wenig Regulierungen, aber ich war in sehr vielen Ländern, wo es zu viele gibt. Und vor allen Dingen habe ich beobachtet, da, wo es die meisten Regulierungen gibt, sind die Menschen auch oft am ärmsten. Zum Beispiel in Nepal war ich, ja. Nepal ist eines der ärmsten Länder der Welt, ja. Da gibt es ellenlange Listen, was du nicht einführen darfst, wer da alles nicht investieren darf. Ja? Zum Beispiel, wenn du so ein BMW, der bei uns 80.000 Euro kostet, der kostet da 400.000 Euro, kann sich gar keiner leisten, weil die haben das gilt als Luxusgut und deswegen ist da irgendwo über 300% wieder der Zoll drauf erhoben. Oder dann haben die eine Vorschrift, dass keinem erlaubt ist, ein Produkt zu verkaufen mit über 20% über den Herstellungskosten, ja, was ja auch eine völlig absurde Regelung ist. Und so haben die jede Menge Vorschriften und das ganze Land ist total arm. Und das kann man wirklich beobachten. Umgekehrt, da wo die mal der Staat ein
Es sind ja
bisschen.
auch Vorschriften, die, sag ich mal, einen gewissen wirtschaftlichen Sachverstand vermissen lassen. Sie sind ja nun viel rumgereist. Wo sind die Unterschiede in den Vorschriften, um wirklich sinnvoll was zu regulieren? Also, ich habe gehört, in Deutschland könnte es ungefähr 1 Milliarde kosten, nur Kaugummi auf der Straße zu beseitigen. Und in Singapur verbietet man eben Kaugummi auf die Straße zu schmeißen oder zu spucken oder irgendwas. Da kann man ja noch sagen, das macht ja Sinn. Aber das andere ist eben, oder was wir ja auch in Deutschland erleben, ist so viel ideologische Vorschriften, die eben gar keinen wirtschaftlichen Sachverstand in dem Sinne dahinter haben. Und das macht natürlich extrem viel kaputt. Also nur.
Ja, das ist so, ich sage mal, diese Leute, das ist auch das zum Teil das Problem. Bei uns haben halt immer mehr Leute studiert, auch die eigentlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht qualifiziert und geeignet wären zu studieren. Man hat dann gedacht, man tut da was für die Bildung und lässt dann praktisch jeden studieren. Oder die Leute haben auch geglaubt, sie müssten studieren, um überhaupt irgendwo eine Anerkennung zu bekommen, was auch ein Riesenfehler ist. Ich habe schon vor 15 Jahren geschrieben, überleg dir erstmal, ob du studieren sollst und nicht, was du studieren sollst. Und ich habe geschrieben, wenn du eine Ausbildung machst als Heizungstechniker oder als Fliesenleger und dann ein bisschen unternehmerisches Talent hast, wirst du vielleicht mehr Freude an der Arbeit haben und auch auf jeden Fall mehr Geld verdienen,
Jeden
als wenn
Fall mehr,
du,
das kann man gar nicht mehr aufholen normalerweise.
ja, als wenn du jetzt Kulturwissenschaften oder gar Genderwissenschaften studierst
Ja,
oder
das
so.
sowieso, ja.
Wo du auch nirgendwo auf der Welt gebraucht wirst oder auch BWL-Studenten, so viel oder Juristen, die gar nicht alle gebraucht werden. Du hast auch den Vorteil internationaler Flexibilität. Wenn du jetzt toll irgendwo Heizungstechniker bist, dann kannst du morgen überall auf der Welt arbeiten. Die nehmen mit Handkuss immer noch einen
Ja.
deutschen Heizungstechniker. Wenn du jetzt in Deutschland Jura studierst hast oder BWL oder gar Genderwissenschaften, ja, wer will dich denn da haben, irgendwo auf der Welt? Und das heißt, das war schon ihr Weg. Jetzt haben die Leute das alle studiert, werden in der Wirtschaft nicht gebraucht, weil sie nichts können. Und deswegen werden dann halt vom Staat alle möglichen Stellen geschafft. Der Fahrradbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte, der Diversity Manager, der Rassismusforscher, der Genderforscher und was weiß ich. Da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ja. Werden überall solche Stellen, die wir alle mit unserem Steuergeld bezahlen, für Leute, die eigentlich nichts können, aber klar, die wollen auch irgendwo leben und am Ende leben sie dann vom Steuergeld. Und deswegen verstehe ich auch, dass die immer so begeistert sind davon, dass der Staat noch mehr Steuern einnehmen soll und die Steuern noch mehr erhöhen soll, weil das ist ja letztlich ihr eigenes Lebenselixier von Steuergeldern,
Ja,
die
da wäre
andere
im
auch zur
Prinzip nichts
Wirtschaft
gegen
benutzen.
zu sagen, denn wenn die Wirtschaft brummt, dann gäbe es ja auch mehr Steuern. Nur es ist ja ein bisschen schwierig, eben dieses Wachstum zu verhindern und dann mehr Steuern zu wollen.
Naja, das ist ja so, ich sage, wenn die Leute wenigstens faul wären, ja,
Ne?
das wäre ja noch besser, ja. Neulich, da war so eine Klage von jungen Politikern von SPD und Grünen, die haben sich schrecklich beschwert, Burnout und ja, vielleicht hat der Kühnert jetzt auch ein Burnout und wir arbeiten so viel und ich glaube das denen sogar, dass die so viel arbeiten, aber ich sage, mach doch mal gar nichts, ja. Das wäre noch besser für die Gesellschaft, ja. Ich liebe den faulen Politiker. Der Faulenz, ja, der schadet wenigstens dann der Gesellschaft nicht. Während ich habe neulich zwei Interviews gehört, eins mit dem Robert Habeck und eins mit dem Lauterbach. Die haben ihren Erfolg gemessen in der Zahl der Gesetze, die sie fahren. Die waren richtig stolz. Wir haben so viele Gesetze, das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und ja, die Mitarbeiter arbeiten Tag und Nacht um diese ganzen Gesetze. Ich warte auf den Politiker, der stolz ist, zu sagen, wie viele Gesetze er abgeschafft hat, als wie viel der Gesetz da gemacht hat. Da gibt es auch so einen schönen Spruch vom Ronald Reagan, den ich sowieso sehr, sehr liebe, der sagt, die 10 schrecklichsten oder 9 schrecklichsten Wörter in der englischen Sprache sind, ich komme hier von der Regierung und komme, um dir zu helfen. Ja, das ist leider bei vielen Leuten so, ja, dass die dann sehr viel machen und sehr viele Aktivitäten, aber besser wären die ganz faul. dann würden sie wenigstens keinen Schaden anrichten.
Ja, aber ich meine, gut, es gibt auch so schön, nicht? Die 10 Gebote bestehen ungefähr aus 70 Worten, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus ungefähr 300 Worten und die EWG-Einfuhrbestimmungen für Karamellbonbons aus 23.658.
Ja, und
Also.
wir haben ja sogar im Bundestag mehr Abgeordnete als jetzt in den USA. Und nur die Chinesen mit dem Volkskongress, die übertreffen uns noch. Ja. Das ist ja alles völlig absurd. Und das ist ja nicht der einzelne Abgeordnete, sondern da hängt ja sehr viel Mitarbeiter und was das alles kostet. Und vor allem die Tendenz. Ich habe jetzt neulich eine Statistik gesehen, wie stark allein von 2017 bis heute die Zahl in den Ministerien gestiegen ist. Unglaublich, da plus 40%, da plus 30%. Also das wird immer mehr, ja, weil dann misst auch der einzelne Politiker seine Bedeutung daran, wie viel Mitarbeiter er in seinem Ministerium hat. Und die Leute, die machen natürlich dann, das ist ja das Schlimme, die arbeiten dann auch tatsächlich alle. Ich glaube gar nicht, dass die so faul sind, wie oft gesagt wird. Das wäre ja schön. Das Schlimme ist, dass die dann auch noch fleißig sind dazu.
Nach Ihrem Blickwinkel, also der Herr Kohl, Bundeskanzler, hat ja schon mal gesagt, wenn wir hier mehr als 50% Transferleistung haben, da sind wir im Sozialismus. Wo steht denn Deutschland jetzt?
Ja, es gibt ja nicht jetzt Sozialismus oder Kapitalismus in Reinform nirgendwo. Ich habe ja von diesem Index of Economic Freedom erlebt, selbst in den kapitalistischen Ländern wie Singapur oder Taiwan oder Schweiz gibt es auch eine Menge sozialistische Elemente. Und in den sozialistischen Ländern gab es auch einzelne Marktelemente, sogar in Nordkorea natürlich nur in homöopathischer Dosis, gibt es Rest von privater Eigentum. Auch in der DDR gab es ja einzelne auch private Handwerksfirmen. Sonst wären diese Systeme komplett zusammengebrochen. Das heißt, es gibt nicht jetzt rein Kapitalismus oder Sozialismus, sondern ich habe ja dieses Buch, was Sie erwähnt haben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ich habe das so beschrieben wie ein Reagenzglas mit zwei Bestandteilen. Kapitalismus und Sozialismus oder Markt und Staat. Und dann gucke ich als Historiker, was passiert, wenn du mehr Markt reingibst und was passiert, wenn du mehr Staat reingibst. Also für mehr Staat habe ich schon vorhin ein Beispiel genannt mit Venezuela. Ich sage jetzt ein Beispiel mehr Markt. Da habe ich auch ein Buch zugeschrieben. Das heißt Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Das war leider ein blöder Titel, weil keiner weiß, wer ist der Drache, wer ist der weiße Adler. Also ich sag's, der Drache ist Vietnam, der weiße Adler ist das Wappen von Polen. Ist also ein Buch über Vietnam und Polen. Und das sind interessante Beispiele, weil Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Das ärmste Land der Welt, ärmer auch als alle afrikanischen Länder. Und dann, ja, erst haben die Kriege gehabt mit den USA, mit Frankreich, mit Japan, mit China. Und was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, das wurde dann durch Sozialismus kaputt gemacht. So, und dann standen die da 1990 als ärmstes Land der Welt. Und haben dann aber angefangen mit marktwirtschaftlichen Reformen, haben private Eigentum eingeführt, haben die Wirtschaft geöffnet. Und heute, das ist ein boomendes Land, ja, wo also die Zahl der Armen von 80% auf unter 5% gesunken ist. Klar, das ist jetzt kein ideales System, gerade politisch. Ich habe es selbst gerade erlebt, ein Buch von mir, was ich dann rausbringen wollte. Das eine war schon übersetzt, ist dann zensiert worden, hat die Zensur gesagt, geht doch nicht. Jetzt ein anderes Buch, was sogar positiv ist über Vietnam, was ich dann rausbringen wollte. Ja, aber entspricht nicht ganz der Parteilinie. Da kriege ich dann so eine dusselige Mail von dem Staatsverlag. Ja, das, was hier steht, stimmt nicht so überein mit dem, was die meisten Vietnamesen denken. Gemeint ist, was die Partei denkt. Und deswegen für einen beschränkten Kreis von Leuten, vielleicht 300 bis 500, können wir es auflegen. Ja, aber bei 100 Millionen Vietnamesen sind 300 Bücher natürlich nicht so viel. Ja, also faktisch, also ich will jetzt nicht sagen, da ist alles in Ordnung. Ich habe selbst gerade gemerkt und mich da geärgert, oder ich wollte jetzt einen Film drehen in Vietnam. Jetzt haben sie mir da die Hälfte der Interviewpartner weggestrichen. Jetzt muss ich da weiterkämpfen. Aber in der Wirtschaft haben sie halt im Vergleich zu vorher, wo die Menschen so arm waren, einiges Gutes erreicht. Und auch China ist in der Wirtschaft ein
Ja,
Beispiel.
genau, ja.
Das war also noch Ende der 50er Jahre, hat der Mao mit seinem großen Sprung nach vorne so ein Unheil angerichtet, dass sind 45 Millionen Menschen gestorben bei dem, was er nannte, den großen Sprung nach vorne. Ich habe in meinem Buch, was Sie erwähnt haben, ein Kapitel drin, wo das mal beschrieben wird. Und das wissen die meisten Leute gar nicht. Also kann sich ja jeder Zuhörer mal fragen, wie lange hat er in der Schule, was hat er gehört über den großen Sprung nach vorne, über das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte, wo 45 Millionen Menschen starben. Ich habe die Frage in meinen Vorträgen gestellt. Also ich war in vielen asiatischen Ländern, in lateinamerikanischen Ländern, in den USA, in vielen Städten in Europa, allein in 17 Ländern, wo ich die Vorträge gehalten habe. So, da habe ich überall immer gefragt, wer von euch hat denn gehört in der Schule von diesem großen Sprung nach vorne mit den 45 Millionen Toten? Egal, wo ich gesprochen habe, ob das jetzt in Südkorea war oder ob das jetzt in Kolumbien war oder in Argentinien oder ob das in Bosnien war oder in Serbien oder wo auch immer, ja, da haben sich ganz wenige Leute nur gemeldet, die haben nichts davon gehört, ja. Und dann kam damals die marktwirtschaftliche Reform ab 1981 vom Deng Xiaoping, da waren noch 88% der Chinesen extrem arm. 88%. Heute ist unter 1%. Dank diesem Privateigentum geführt, Marktwirtschaft leider. Jetzt in den letzten 10 Jahren geht es wieder in eine falsche Richtung, weil der Herrscher da, der Xi Jinping, er geht wieder in Richtung mehr Staat und weniger Markt. Ja, aber sagen wir, das sind doch Beispiele aus der Geschichte, die leider die meisten Leute nicht kennen. Und deswegen schreibe ich ja meine Bücher darüber, weil ich sage, das, was leider in der Schule nicht vermittelt wurde, da möchte ich den Leuten das in Büchern oder auch in Filmen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Film gemacht, den kann man auf YouTube auch kostenlos sich anschauen. Der heißt Poland from Socialism to Prosperity. Also wer nicht so gut Englisch kann, ist auch mit deutschen Untertiteln versehen. Oder ich habe mal einen Film produziert, der ist schon 500.000 Mal aufgerufen worden jetzt. Der heißt Life Behind the Berlin Wall. Das ist verglichen Ostdeutschland, Westdeutschland jetzt vom Wirtschaftssystem her. Der wird viel an Schulen gezeigt in den USA. Wenn jetzt irgendein Lehrer zuhören sollte, ist auch nicht verboten, in Deutschland das mal in der Schule zu zeigen.
Ganz im Gegenteil. Ich meine, man muss ja gar nicht nach China gehen. Also, wenn ich an meinen Schulunterricht denke, ob es über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg etc., was da alles erzählt wurde, auch die Verbrechen von Stalin oder was, das kam alles in der Schule gar nicht drin vor. Wir sind da ganz schön eingenordet worden. Und jetzt ist egal, ob es nun Politik ist oder Covid oder was auch immer. Da findet ein enormes Framing statt und wir kommen kaum an die Fakten ran. Das ist das immer Anstrengendere.
Ja,
Und
das ist das
das
große
eigentlich in der
Problem.
Bildung, Politik ja idealerweise drin sein. Ne?
Ja, das ist das Problem. Es sind auch viele Leute, das sehe ich immer wieder, die haben viel Meinung, aber wenig
Genau.
Faktenwissen. Ja. So, ja, Meinung hat jeder. In jeder Kneipe, wenn da 8 Leute sitzen, gibt es mindestens 8 Meinungen dazu.
Ja.
Aber es wäre halt auch, ich bin ja sehr an Fakten orientiert. Das findet man auch in meinen Büchern, wo ich gar nicht so viel Meinung eigentlich wiedergebe, sondern wo ich einfach mal Fakten nenne und jeder kann an sich da, können auch selbst die Schlussfolgerung daraus ziehen.
Nun ist ja das, was wir heute an Fakten haben oder was wir uns jetzt anschauen, ist ja die Vergangenheit. Es gibt ja auch so Beobachtungen von Bewusstseinsebenen, wie sich Menschheit weiterentwickelt. Und da ist ja natürlich auch die Frage, kann man das einfach so linear weitermachen? Wenn wir in diese Graves Model, Spiral Dynamics reingehen, dann kommen wir irgendwann an so ein Level, wo jetzt sage ich mal, das Zufall ist auch der grüne Level, die grüne Partei ist, die sehr viel Ideologie hat, aber nie den Gummi auf die Straße kriegt. Und danach kommt wieder etwas, was dann doch wieder wirtschaftlicher betrachtet wird. Vielleicht auch so wie was Skandinavien vielleicht ein bisschen sehen können. Die waren ja auch mal so viel sozialistischer, nicht das berühmte Beispiel 100% Steuern zahlen und alles Mögliche, und sind insofern ja auch realistischer geworden. Ist das eigentlich ein ja zwangsweises Durchgangsstadium, was wir jetzt speziell in der europäischen Welt hier, in der westlichen Welt oder Amerika ist ja auch woke, die
Ja.
Woke-Welt drin?
Also ich glaube da nicht dran, das ist halt der Unterschied zwischen Hollywood-Filmen, wo es ein garantiertes Happy Ending gibt und Geschichte, wo es es nicht gibt. In der Geschichte gilt auch die Formel, schlimmer geht immer. habe da vorhin ein Beispiel Venezuela gesagt,
Ja.
wo die dann mit in den 80er, 90er Jahren mit immer mehr Regulierung gekommen sind und dann haben sie es noch schlimmer gemacht mit dem Hugo Chavez. Oder wir müssen nicht so weit weggucken, Deutschland, wo die Wirtschaftskrise war. Am Schluss wurde Adolf Hitler dann gewählt. Ja. Also das ist leider nicht so, dass es ein Gesetz gibt, dass alles besser wird. Es ist vieles besser geworden, was auch viele Menschen gar nicht so sehen in den letzten Jahrzehnten. Halt gerade dank vom Kapitalismus, die Armut, ja, die war noch vor 200 Jahren, bevor der Kapitalismus kam, haben also 90% der Menschen in extremer Armut gelebt. Heute sind es 8,5%. Der Hunger ist zurückgegangen. Also es gibt auch ganz viele positive Nachrichten, wenn man zum Beispiel auch mal die Bücher liest von Steven Pinker, der stellt da viel zusammen, gibt auch so eine Website, Human Progress, die dann immer sich mal auf die guten Nachrichten. Also das gibt schon alles, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch eine ganze Menge negative Entwicklungen zu beklagen. Und was sich am Schluss durchsetzt, ja, da gibt es jetzt kein Gesetz. Und ich glaube auch, das ist so meine Erfahrung einfach als Historiker, man kann manchmal Sachen vorhersagen. Ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben, 1995, Wohin treibt unsere Republik? Das habe ich jetzt nochmal neu aufgelegt, einfach nachgedruckt, weil alles, was ich da vorhergesagt habe, ist dann auch leider an pessimistischen Prognosen eingetreten. Aber es gibt auch viele Sachen, die man nicht vorhersagen kann und die positive oder negative Überraschungen bergen. Wenn man zum Beispiel jetzt, sagen wir, wenn man jetzt vor 30 Jahren gefragt hätte, wer hätte gedacht, was heute mit ChatGPT, was du da machen kannst? Also ich benutze selbst oft, um mir Sachen erklären zu lassen. Ich beschäftige mich gerade mit privater Raumfahrt und wenn ich da einen komplizierten Zusammenhang nicht verstanden habe, dann schreibe ich einfach da rein und sage, erklär mir das mal. Es ist nicht immer alles richtig. Da sind auch Fehler drin, aber sensationell, was die können, hätte keiner so vorausgesagt wahrscheinlich. Oder SpaceX, wenn man jetzt mal schaut, der Elon Musk, der neulich das geschafft hat, dass sein Starship wieder exakt genau da landet, wo es gestartet ist. Das hat die NASA, die staatliche Raumfahrt, hat das über Jahrzehnte nicht hingekriegt. So was. Also das sind immer wieder auch große Überraschungen und auch im Politischen, dass jetzt jemand wie der Javier Milei in Argentinien rankommt, der dann mal versucht, das Land aus der Krise zu bringen mit mehr Kapitalismus. Das sind alles Sachen, wenn ich da vor 20 Jahren oder 30 Jahren jemand gefragt hätte, auch vor 10 Jahren bei vielem, da hätten die meisten gesagt, also das glaube ich nicht. Aber es gibt natürlich auch negative Dinge. Krieg jetzt in Europa auf einmal wieder, ja, wie man es gar nicht für möglich gehalten hätte. Ja, wer hätte das jetzt so vorausgesagt vor 20 Jahren? Sicherlich auch nur ganz wenige Menschen. Also das ist doch so, dass die Geschichte voll von Überraschungen ist. So eine einheitliche Tendenz. Ja, über lange Zeit kann man sagen, jetzt gerade in den letzten 200 Jahren ist sehr viel besser geworden, aber das liegt halt auch am Kapitalismus, ja, dass zum Beispiel.
Ist das denn wirklich Überraschung oder ist das nicht auch eine Menge Ignoranz? Also wir können Deutschland das Asylantenthema nehmen, als ich studiert habe. Ich habe Juristerei studiert und in Anfang der 70er Jahre und da gab es Anwaltskanzleien, die rein darauf spezialisiert waren, Asylanträge zu bearbeiten. Weil sie wussten, darüber kriegen sie Geld und Honorare. Das ist 50 Jahre her.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also ich kann das auch durch ein eigenes Beispiel, was Sie sagen, noch untermauern. Ich war Cheflektor vom Ullstein Propyläen Verlag. Da habe ich 1992, also vor 32 Jahren, ein Buch rausgebracht. Das hieß Asyl, ein missbrauchtes Recht. Da waren die Untertitel Tricks und die Kosten, die Feigheit der Politiker, hat der damalige Berliner CDU-Innensenator Lummer geschrieben. Ein Jahr später habe ich ein Buch herausgebracht, also 1993, 31 Jahre, das hieß Ausländerkriminalität, Fakten und Legenden zu einem Tabu. Ja, dann habe ich im gleichen Jahr ein Buch herausgebracht, Organisierte Kriminalität, wie das sich entwickelt in Deutschland. Das heißt, es ist erschreckend, wenn man die Bücher jetzt heute wieder vorholt, ist das alles so noch nur, dass es noch schlimmer geworden ist. Ja, es ist also jetzt kein neues Thema. Und deswegen kann man sich auch nicht verwundern, obwohl ich bin jetzt selbst kein AfD-Anhänger, aber wundere mich auch nicht, dass es immer wieder Menschen gibt, die dann irgendwo verzweifelt sind und die sagen, also das, weil das ist jetzt nicht was vor 3 oder 5 Jahren. Das hat auch nicht mit der Angela Merkel erst angefangen. Die hat noch mal eins oben drauf gesetzt, ja. Auch in der Wirtschaftspolitik, das hat nicht mit dem Habeck angefangen, der hat noch mal eins draufgesetzt, aber diese ganzen Wahnsinn, Atomausstieg und Energiewende, Mobilitätswende, das wurde ja alles schon auch unter Angela Merkel eingeleitet. Also das sind ganz lange Prozesse und die konnte man voraussehen. Wie gesagt, ich habe es ja dokumentiert, mein Buch Wohin treibt unsere Republik, 1995 rauszukommen und da habe ich viele dieser Sachen vorausgesagt. Aber klar, es gibt doch immer wieder Dinge, die kann man auch nicht so im positiven Bereich voraussehen. Also zum Beispiel, dass dann der Schröder mit den Grünen eine insgesamt gute damals Steuer- und Wirtschaftspolitik machen werde, die Steuern gesenkt hat und den Arbeitsmarkt liberalisiert. Das war zum Beispiel eine positive Überraschung für mich. Ja, also insofern ist es auch Lehre aus der, also es gibt mehrere Lehren aus der Geschichte. Die schlimmste Lehre, das hat mal der Philosoph Hegel gesagt, die Geschichte lehrt uns eins, dass Völker und Politiker niemals aus der Geschichte lernen. Ja, das ist leider auch wahr, dass immer wieder das Gleiche wiederholt wird, aber das ist natürlich auch mit Einschränkungen. Nur ich versuche halt doch immer wieder in meinen Büchern dann aus der
Ja,
Geschichte
der
bestimmte Dinge zu
Historiker,
berichten.
der hat ja auch einen ganz anderen Horizont. Der geht ja, sage ich mal, auch über in die sogenannten langen Zyklen. Während das normale Menschenleben, wenn wir uns 20, 30 Jahre eben nehmen, ja immer nur einen ganz minimalen aktuellen Ausschnitt hat. Und von dort auch eben dann, ja, sag mal, extrapoliert und die großen Strömungen ignoriert.
Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht so gesehen, weil es für mich irgendwo selbstverständlich ist, weil ich halt mein Leben lang, weil es auch mein Beruf ist, Historiker, ja, aber haben Sie natürlich vollkommen recht. Das sind doch viele Menschen näher beim Tierreich, ja. Und Tier hat ja auch kein Geschichtsempfinden, sondern kennt auch nur, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt auch 10 Jahre zurückerinnern können, ja. Aber garantiert nicht jetzt über Generationen, ja. Und da sind noch manche Menschen näher dran.
Wir sehen es ja auch jetzt hier, ob es nun VW ist oder ich weiß es irgendwann mal bei Opel Bochum oder so, wie viele Menschen sagen, oh weia, wie schlimm ist das, dass die Firma eingestellt wird, dann weiß ich nicht, wie ich nächste Woche meine Hypothek bezahlen will. Ne? Also die eben auch so noch in diesem Tagelöhner-Denken drin sind oder ich muss so knapp kalkulieren. Aber eigentlich weiß man ja, dass etwas dazwischen kommen kann. Ne? Aber das ist vielleicht, da kommen wir auch wieder auf die Bildung. Ich habe auch länger mal mit Dr. Spitzer, so ein Gehirnpapst in Deutschland gesprochen. Also, wir machen es ja grundsätzlich falsch. Nicht? Also BAföG haben wir den Studenten geben wir Geld, weil wir irgendwo so ein Bildungsideal haben. Aber eigentlich wissen wir heute von der Gehirnforschung, dass in den ersten 3 Lebensjahren das Gehirn ausgebildet wird, richtig. Theoretisch müssten die besten Lehrer in den Kindergarten, und der müsste eigentlich vom Staat finanziert sein, der beste Lehrer. Denn wenn die Gehirne richtig ausgebildet werden, dann braucht man den 20-Jährigen überhaupt kein Stipendium mehr geben.
Interessante These.
Ich weiß nicht, ob Sie von Mohamed Yunus, der ja am Friedensnobelpreis gekriegt hat, jetzt Ministerpräsident Bangladesch ist, der ja grundsätzlich sagt, wir sollten die Wirtschaft anders sehen, in dem Sinne, dass wir zwar immer Wettbewerb haben, in dem Sinne, ich halte ihn ja für einen viel größeren Kapitalisten als die meisten, aber sagt, es sollte Bereiche geben wie Brot, Wasser etc., wo es Wettbewerb gibt, aber not for profit, dass sich keiner bereichern kann. Nicht so wie Nestle, die sagt, ja, wir kontrollieren alles Wasser und dominieren dann die Menschheit. Und For-Profit. Und das andere eben noch gerne dann von Ihnen, weil Sie ja auch sagen, der Staat soll wegen der reglementieren. Ich vermute mal auch, dass Sie das Buch kennen aus Liechtenstein von dem Fürst Adam. Der Staat sollte eigentlich mehr ein Serviceunternehmen sein. Und sich so weit wie möglich aus allem raushalten. Also diese 2 Themen liegen mir hier noch irgendwie so auf der Brust.
Ja, also ich bin jetzt nicht ganz gegen Staat. Ich bin aber der Meinung, der Staat sollte sich auf das konzentrieren, was seine Kernaufgaben sind. Das heißt, speziell die innere und die äußere Sicherheit, vielleicht noch das eine oder andere sonst, ein paar Regeln setzen und sich weitgehend aus der Wirtschaft raushalten, jenseits der Regeln, die er dann setzt, und vor allen Dingen sich auch aus Dingen wie der privaten Meinungsbildung heraushalten, also nicht jetzt Vorschriften wie dann Social Media, was die alles zensieren sollen, wenn man da einmal mit anfängt, das hat noch nie ein gutes Ende genommen in der Geschichte. Was diese andere These anlangt, not for profit, da steckt jetzt so dahinter, als of profit zwar schlechtes wäre. Ich habe ja gerade Beispiele genannt von Ländern, die bitter, bitter arm waren und wo in dem Moment erst die Armut zurückgegangen ist, wo das Profitdenken Einzug genommen hat, so wie in Vietnam. Das ist eigentlich ein tolles Beispiel. Oder wie in China, wo damals Deng Xiaoping gesagt hat, lasst einige erstmal reich werden, also Profit machen, ja. Und das hat vor allen Dingen den Armen genutzt. So, also deswegen,
Da
da
ist ein
bin ich
bisschen eine
schon
andere
anderer
Denke drin,
Meinung.
so ähnlich wie bei Bosch, die auch irgendwann gesagt haben, wir müssen die Familie erinnern, in den 60er Jahren das ja schon geändert hat und das Unternehmen quasi sich selbst gehört und den Profit im Unternehmen zu lassen und nicht an Aktionäre auszuzahlen. Das ist eigentlich mit dem Not-for-Profit gemeint. Profit immer.
Aber gut, das machen ja auch viele. Wie lange hat der, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, Emerson überhaupt nichts ausgeschüttet, sondern immer wieder reinvestiert in das Unternehmen zum Beispiel. Ja, es gibt sicherlich auch andere Geschäftsmodelle, wo es sinnvoll anders ist. Ja, also ich freue mich, wir setzen das Gespräch gerne fort. Das macht Spaß mit Ihnen. Ich sehe, es gibt noch ganz viele Themen und also ich freue mich drüber auf eine Fortsetzung dann von unserem Gespräch.
Herr Dr. Ziegelmann, ich danke Ihnen. Wir werden auch gerne Webseite, Bücher, ich habe hier ja noch mehr, die Weltreise des Kapitalisten, die Irrtümer. Und hier bin ich noch gar nicht zu diesem, also sieht man jetzt hier
Das
bei
machen wir noch mal extra, die Psychologie des Überreichen. Ja.
Die Psychologie der Superreichen, das finde ich ja auch so wichtig. Gerade die drei Punkte, die Sie rausgebracht haben, und Learning by Doing, da könnten wir viel mehr in unserem Bildungssystem gebrauchen.
Da habe ich noch eine abschließende Bitte an Sie und jeden, der zugehört hat. Erstens, wenn Ihnen die Bücher gefallen, ich freue mich, wenn Sie sich nachher hinsetzen, bei Amazon ein paar Sätze zu schreiben. Das ist eine große Freude, die Sie mir machen können. Und ich habe ja nicht nur Bücher geschrieben, das möchte ich am Schluss noch darauf hinweisen. Ich habe auch für verschiedene Themen Kurse jetzt entwickelt, besonders für zwei. Das eine findet man unter Zittelmann-Freiheit. Da geht es um finanzielle Freiheit, 4 Stunden lang, alles zum Thema Geld, ja, auch was Sie hier angesprochen haben. Da findet man auch noch einen Zusatzkurs, der heißt Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Und das andere ist hier mal ein Thema Fitness, was ja auch ein Thema ist von mir.
Ja.
Mit 67 denke ich noch ganz gut vorhanden. Da gibt es ja auch einen Kurs jetzt Zittelmann-Fitness. Also das als kleiner Werbeblock am Schluss. Wer mehr davon will, wem das heute gefallen hat, freue ich mich über jeden, der dann auch die Kurse macht.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und freue mich dann gerne auf ein weiteres Gespräch, um diese Themen, die Sie gerade zum Schluss noch genannt haben, zu vertiefen. Ganz herzlichen
Dankeschön.
Dank und einen schönen Tag.